BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser. Herzlich willkommen zu einem Genussratsch heute mit einem Genussmenschen. So beschreibt sich Stefan Grosse selbst, mein Gast heute. Er ist Hotelier eines der ältesten Hotels in München. 210 Jahre alt ist der Blaue Bock, direkt am Viktualienmarkt. Und Stefan Grosse erzählt heute Anekdoten aus seinem Buch, das herausgekommen ist, mit dem Titel Fürs Verlangen ist noch keiner bestraft worden. Wie es zu dem Titel gekommen ist, darüber ratscht man auch noch. Aber wir ratschen auch darüber, wie ein gebürtiger Ulmer in die große, weite Welt der Gastronomie nicht nur in München, sondern auch in Paris gekommen ist. Was Gastronomie früher bedeutet hat, was heute bedeutet, wie die wilden 80er Jahre waren als Koch in der Gastronomie eben, was er da alles erlebt hat an extremen Dingen und an herzlichen und fröhlichen Dingen. All das steht in seinem Memoir, so ist der Untertitel seines Buchs. Ein paar Erinnerungen erzählt er da und viel Interessantes und Spannendes und auch Kulinarisches. Der Genussmensch Stefan Grosse bei mir zu Gast. Grüß Gott und habe die Ehre. Schön, dass Sie da sind.
Ja, einen guten Morgen. Herzlichen Dank für die Einladung, Frau Kaiser.
Und ich habe gleich so einen Fehler gemacht. Sie sind ja ein Bayer. Ich habe gesagt, in Ulm geboren. Sie sind ja ein paar Meter weiter geboren, in Neu-Ulm. Also richtig aus Bayerisch-Schwaben.
Ja, genau. So viel Zeit muss sein.
Ein bisschen hört man es noch, gell?
Ja, freilich.
Ein bisschen Schwäbisch haben wir schon drin.
Ist ja nicht so schlimm.
Im Gegenteil. Dialekt wird bei Ihrer Heimat ganz, ganz hoch gehalten. Wir haben gerade gesagt, Sie sind ein Genussmensch. Sie sind schon lange in der Gastronomie, darf man bei einem Mann ja sagen, Jahrgang 63 in Neu-Ulm geboren und schon als 16-Jähriger durch eine ganz lustige Geschichte auf kulinarische Reise gegangen. Also Ihre Eltern an erster Stelle und die Frau Konrektorin.
Genau, ich war also damals in der Realschule in einer Theatergruppe. Und die Konrektorin hat es immer sehr, sehr gerne unterstützt. Und jedes Mal, wenn wir dann eine Aufführung oder etwas fertiggestellt hatten, hat sie uns immer eingeladen. Und es ist für die damalige Zeit, war das schon in sehr, sehr hochwertigen Restaurants. Also wir reden jetzt auch nicht von Sternegastronomie, aber es gab ja auch damals in den 80ern, Anfang der 80er Jahre, gab es ja auch schon auch in der Ulmer und Neu-Ulmer Ecke einige gute Restaurants, wo man eben gerne hingegangen ist. Und das war für uns natürlich immer das Größte als Belohnung, dass wir dort immer hin zum Essen gehen durften. Und gerade durch mein Elternhaus, die mich sicherlich auch ab und zu mitgenommen haben, war das dann schon mal eine kleine Steigerung zu dem, was ich vorher immer schon mit meinen Eltern erlebt habe.
Das war ja bezaubernd von der Konrektorin, dass sie mit ihrer Theatergruppe essen gegangen ist. Die wollte ihnen ein bisschen mehr Lebensgefühl an Kultur, an Bildung und dazu gehört nämlich auch gutes Essen dazu, wollte sie ihnen bieten.
Ja, ich denke, das war so ihre Intention, wobei als junger Schüler war einem das vielleicht noch gar nicht so bewusst. Da war das Materielle und einfach so das Erleben an erster Stelle und nicht der Hintergrund.
Kostet nichts, schmeckt. Können Sie sich da so an Ihr erstes kulinarisches Highlight erinnern? Ich meine, damals war es eher so Rostbraten oder Zwiebelrostbraten mit Spätzle oder ähnliche Sachen. Das war dann eher die gutbürgerliche Küche.
Ja, wobei das eines der Restaurants, wo sie uns mal hingeführt hat, hatte also einen sehr französischen Charakter. Da habe ich das erste Mal meine Weinbergschnecken essen dürfen. Und ich kann mich auch an einen Aschermittwoch erinnern, wo es ein klassisches Gericht auf der Fischkarte damals eigentlich in den 80er Jahren Aschermittwochs immer gab. Das waren die Froschschenkel Orli im Bierteig ausgebacken an einer Tomatensauce.
Da rümpft man heutzutage die Nase, aber das war ja in den 80er Jahren was ganz Mondänes, was Ausgefallenes.
Und eine der größten Delikatessen eigentlich, aus Frankreich hergekommen. Und
aber ist es dann bei Ihnen so eine Art Initialzündung gewesen, dass es am Gaumen explodiert ist? Da hat ja jeder so ein Erlebnis, wenn man so die Küche von daheim gewohnt ist und das gutbürgerliche Essen und dann gibt es irgendwann mal was ganz Außergewöhnliches und dann macht es Klick am Gaumen und man weiß, jetzt ist man verdorben für immer, weil man gutes Essen zu schätzen weiß. Nichts gegen die gutbürgerliche Küche, um Gottes Willen, bei der Mama schmeckt es am besten.
Nein, ich denke auch, dass gerade die gutbürgerliche Küche gerade in der heutigen oder in der jetzigen Zeit wieder ein großes Revival auch hat. Aber natürlich, wenn man das erste Mal mit solchen Dingen in Kontakt kommt, dann ist, wird man, hat man Lust auf mehr, ist ganz klar. Also das animiert dann natürlich und man wird dann eben neugierig und möchte gerne noch weiter probieren und ein bisschen mehr darüber erfahren und wissen.
Also dann wollten Sie auf einmal nicht mehr Schauspieler werden, wie alle in der Theatergruppe wahrscheinlich, ein berühmter Star natürlich, sondern Koch.
Ja gut, der Wunsch des Koches, der kam bei mir eigentlich relativ früh. Ich kann mich da auch noch ganz gut erinnern, gerade weil meine Eltern mich eben hin und wieder auch als kleinen Buben mitgenommen haben zum Essen, ist es schon in der Schulzeit, also wie ich eingeschult worden bin, habe ich immer gesagt, ich will Koch werden. Damals ist es natürlich von allen Reihen in der Familie irgendwo belächelt worden, aber nichtsdestotrotz, auch ich habe mich eigentlich nie anderweitig irgendwie oder kann mich auch nicht mehr daran zurückerinnern, ob für mich irgendwas anderes noch in Frage gekommen wäre. Und dann war es dann eben soweit, nachdem ich dann meinen Abschluss mit der mittleren Reife vorbereitet habe, dass ich gesagt habe, ja, ich will Koch werden. Und das kam mir dann natürlich zugute, dass meine Eltern eben einen Wirt, einen guten und großen Wirt in Ulm kannten. Und da habe ich dann meinen Lehrplatz gefunden und bekommen.
Aber Ihre Eltern selbst waren nicht aus der Gastronomie?
Nein, die war was ganz anderes. Meine Mutter war Schneiderin, mein Vater war Architekt. Und haben aber zur damaligen Zeit keinen Einfluss mehr bei mir genommen auf meinen Berufswunsch. Wobei ich noch weiß, dass es heftige Diskussionen in der Familie gab, weil mein Bruder, der etwas älter ist wie ich, der wollte Kellner werden. Und das hatte man ihm damals in der damaligen Zeit verboten, weil das war einfach nicht standesgemäß oder wie auch immer genug.
Was ist er dann geworden?
Mein Bruder, der hat dann ganz unterschiedliche Dinge in seinem Leben gemacht. Aber er hat trotzdem die Affinität zur Gastronomie und diesen Dingen eben auch aufgrund der Verwandtschaft zu mir, hat ihn auch bis heute begleitet.
Da haben
ist ein begnadeter Hobbykoch geworden und insofern ist es irgendwo doch in der Familie geblieben.
Alles. Ja, wenn Ihre Eltern Sie so zu kleinen Feinschmeckern erzogen haben, was soll man da machen? Haben Sie dann daheim schon mal Lust gehabt, bei Ihrer Mutter irgendwie in die Kochtöpfe zu schauen?
Eigentlich weniger. Also es war auch von der Erziehung so, das ist vielleicht auch ganz, also bei uns durfte zum Beispiel ein Händel nie abgefieselt werden. Ja, weil eben noch von meiner Großmutter das so war, dass man das Huhn am nächsten Tag nochmal ausgekocht hat und eine Reissuppe damit gemacht hat mit Erbsen und dem restlichen Fleisch. Also es war schon
Klassiker.
Noch Klassiker und eben einfach so aus der Nachkriegszeit diese ganzen Dinge, aber selber gekocht daheim oder über den Topf oder in den Topf geschaut, eigentlich weniger. Wobei ich natürlich schon ein paar Lieblingsspeisen mitgenommen habe in mein Leben und die kann ich auch noch kochen.
Das Fern zum Beispiel, ja. War das dann schwäbische Küche?
Nein.
Ihre Eltern kommen ja aus einer ganz anderen Ecke.
Ja, das war eben ein bisschen böhmisch beeinflusst, also aus der K&K-Zeit. Und das ist eben eines meiner Lieblingsgerichte, ist der sogenannte Lungenbraten. Das ist ein Rinderfilet gespickt, am Stück zubereitet. Gespickt deswegen, weil die Herrschaften haben das damals alles nicht rosa oder zart gemacht, sondern sie haben das durchgeschmort und da mussten halt die Speckstreifen mit rein und musste gespickt werden. Und dann gab es eine schöne sämige Gemüsesoße, das mitgeschmort worden ist. Das wurde dann mit Sahne püriert und da gab es dann halt einen schönen böhmischen Hefeknödel dazu, den man dann schön in diese Gemüsesoße eintunken konnte.
Der böhmische Knödel ist der man mit dem Faden schneidet.
Mit dem Faden schneiden oder mit dem Draht, genau.
Aber bei der böhmischen Küche haben sie natürlich auch eine göttliche Mehlspeisenküche kennengelernt.
Ja, das ist ein bisschen, hinten angeraten. Also da so die süßen Sachen kann ich mich nicht erinnern, dass das so großartig gemacht worden ist bei uns.
Böhmische Knödel mit Lungenbraten, damit sind Sie aufgewachsen und dann in der Gastronomie haben Sie eine großartige Karriere gemacht, sind jetzt auch noch Hotelier und Stefan Grosse bei mir zu Gast. Sie bezeichnen sich selber als Gastronom, Hotelier und sagen Sie selber.
Entrepreneur.
Ein Entrepreneur. Wie sind Sie denn jetzt auf diese drei Begriffe gekommen? Gastronomen, Hotelier ist klar, aber Entrepreneur ist ein Unternehmer.
Ja gut, aber das hat mir ja praktisch mein Ghostwriter, mit dem ich das Buch zusammen kreiert habe, hat er mir einfach unterstellt und hat gesagt, das bist du auch auf alle Fälle, nachdem ich dich so kennengelernt habe.
Stand aber nicht auf Ihrer Visitenkarte.
Ja, man muss ja nicht mit allem irgendwo.
Sie sind aber kein Großunternehmer, sondern Unternehmer ist man ja automatisch, ja, wenn man ein Hotelbesitzer ist. Darüber unterhalten wir uns ja sowieso, wie es angefangen hat und wie Sie dann Hotelbesitzer geworden sind. Und das ist auch ungewöhnlich, von der Gastronomie ins Hotelfach zu wechseln, weil das ist doch ziemlich unterschiedlich. Das eine hat zwar mit dem anderen zu tun, aber zwei völlig unterschiedliche Berufe. Vor allen Dingen, wenn man eines der ältesten Hotels in München übernimmt und dann haut es einem die Decke auf den Kopf. So hat es, glaube ich, gleich angefangen.
Ja,
beim Blauen Bock.
War nicht gleich von Anfang an, aber es ist 2012 passiert im August. Und naja, aber nichtsdestotrotz, also meine Lehre hat natürlich wunderbar begonnen in den 80er Jahren im Ratskeller in Ulm. Und ich habe damals eben auch aufgrund der Berufsschule, die damals nicht wöchentlich war in vielen Berufen, sondern ein sogenannter Blockunterricht, wo man monateweise in ein Internat gekommen ist, wo man aber aus ganz Baden-Württemberg die anderen Auszubildenden auch getroffen hat. Und da hat man natürlich schon ein bisschen einen größeren Weitblick bekommen. Und das hat mich dann auch dazu bewegt zu sagen, ich will nicht nur Koch werden, sondern ich möchte einfach so in der Gastronomie weiterkommen und habe mich dann entschieden, während meiner Kochausbildung eine zweite Ausbildung noch zu machen, nämlich die des Hotelkaufmanns.
Ah, dann doch gleich von Anfang an.
Ja, und dann hat es mich nach Oberammergau verschlagen. Aber leider hat die Bundeswehr gesagt, wer schon eine Ausbildung hat, der muss die zweite Ausbildung abbrechen und ich musste dann meinen Militärdienst erstmal abwickeln.
Wo war der?
Der war zum Glück in Ulm, weil da hatte ich gute Kontakte. Aufgrund,
da war halt Kaserne auch.
Genau, ja. Und deswegen bin ich da auch bei der Grundausbildung am sechsten Tag gleich abgerufen worden als Ordonnanz in ein Offizierscasino in der Wilhelmsburg. Ich habe also nie eine Waffe in der Hand gehabt und bin nie ausgebildet worden und durfte dann die Offiziere beglücken, die 15 Monate. Und während dieser Zeit hatte ich dann das große Glück, dass ich jemanden kennengelernt habe in München. Und dann bin ich im Bayerischen Hof gelandet, am Promenadeplatz bei der Familie Volkhardt und habe dort dann 1984 nach meinem Militärdienst meine Ausbildung zum Hotelkaufmann begonnen.
Und 1984 war ja auch eine spannende Zeit in der Gastronomieszene in Deutschland, besonders in München. Im Bayerischen Hof, im einen der renommiertesten und ältesten Hotels in Bayern, eines dieser exklusiven Hotels, wo die feinen Gäste abgestiegen sind. Und 1984 fing auf einmal an, dass die Sterneküche nach München gekommen ist. Fing an mit Hans Haas, der hier auch schon zu Gast war, mit Eckhard Witzigmann, auf einmal gab es Sterne. Und Sie waren dabei.
Ja, wobei natürlich durch meine Ausbildung und durch die knappe Vergütung ist mir das eigentlich zu der Zeit alles noch verwehrt gewesen. Natürlich habe ich viel gesehen im Bayerischen Hof, aber selber unterwegs sein in der schönen, in der tollen Sterne-Gastronomie war während der Ausbildungszeit natürlich noch nicht möglich. Ja.
Aber spannend war es doch.
Spannend war es auf alle Fälle. Wir haben auch viel mitbekommen, eben auch den Wechsel von Eckhard Witzigmann zur Selbstständigkeit in die Auberginen. Und hatten natürlich auch im Hotel während meiner Ausbildungszeit schon viele Gäste, die eigentlich nur wegen dem Essen in der Auberginen von Eckhard Witzigmann nach München gekommen sind und dann eben im Bayerischen Hof unter anderem auch genächtigt haben und dann im Frühstücksraum eben nochmal alles philosophiert und erzählt haben, was sie da alles erlebt haben. Deswegen hat man trotzdem, ohne dort gewesen zu sein, auch dort in der Gastronomie, Hotellerie, natürlich schon ein bisschen Einblick bekommen, was da überall so passiert um einen herum.
Und was war Ihr erster Job? Das ist ja in der Gastronomie genau eingeteilt, wer für was zuständig ist.
Ja, meine Ausbildung im Bayerischen Hof, die hatte viele, viele unterschiedliche Abteilungen. Also ich musste auch im Personalcasino per Essensausgabe machen. Kochen wollte ich nicht mehr, weil durch meine abgeschlossene Ausbildung habe ich mich verwehrt. Ich wollte hauptsächlich kaufmännische Bereiche durchwandern, war dann auch im Bankettbüro, durfte dann eben hier Veranstaltungsverkauf, Veranstaltungsplanungen mitmachen, war auch lange in der Technik, im Festsaal, wo wir die großen Bälle und die Faschingsbälle und die Faschingssaison hatten, war im Ballbüro, habe im Durchgang von der kleinen Komödie die ganzen Tickets verkaufen dürfen für die ganzen Veranstaltungen. Also rundum eigentlich eine sehr, sehr umfassende Ausbildung in allen Bereichen, auch was das Kaufmännische anging vom
was
Hotel.
Was Ihnen jetzt als Hotelier, Gastronom und Entrepreneur, als Unternehmer sehr zugutekommt, dass Sie eine gute Ausbildung von Anfang an hatten?
Ja, das auf alle Fälle. Also Studium ist nicht unbedingt immer ausschlaggebend und wichtig, wobei die Ausbildungszeit waren ja trotzdem auch 6 Jahre, also über 12 Semester.
Das ist lange. Aber natürlich in so einem renommierten Haus im Bayerischen Hof haben Sie viel gelernt und auch viel gesehen. Das war dann die große, weite Welt. Ich meine, Ulm ist jetzt auch nicht gerade Provinz, aber im Vergleich dazu war der Bayerische Hof für Sie schon, ja, wie bei Kirroyal.
Ja, gut, zur damaligen Zeit war Kirroyal noch nicht ganz da, aber auf jeden Fall hat man viele charismatische Menschen natürlich treffen können. Ich kann mich also auch noch erinnern, wie ich in der Portiersloge war und Sir Peter Ustinov vor mir stand. Und das sind dann natürlich schon erste Momente im Leben.
Sie haben Sir Peter Ustinov. Ich bin eine Verehrerin von ihm.
Ich durfte ihn dann auch später noch mal bedienen in einem Restaurant, wo ich gearbeitet habe. Da haben wir uns dann wieder getroffen. Aber auch Mario Adorf waren immer tolle Begegnungen, der mich bis heute eigentlich auch immer noch irgendwo immer wieder begleitet, wo man sich immer wieder dort noch mal trifft.
Der ja jetzt in München und in Rom lebt. Genau. Sir Peter Ustinov, das ist ja ein unglaublich charismatischer Mensch gewesen. Ich glaube, 7 oder 9 Sprachen hat er gesprochen.
Ja.
Und einen unglaublichen Humor gehabt.
Ja.
Dürfen Sie noch ein bisschen aus der Schule plaudern? Wer war noch so alles dabei? Alle.
Nein, es war viel. Und zur damaligen Zeit hat man ja auch noch nicht alle unbedingt so gut gekannt. Also wir hatten schon eine sogenannte VIP-Anreiseliste, aber das hatte man natürlich nur Einblick, wenn man in der Portiersloge war, beziehungsweise wenn einem der Vorgesetzte das auch erlaubt hat, überhaupt reinzuschauen, weil das war natürlich schon den Chefportiers und dem Empfangschef vorbehalten.
Das ist natürlich aber auch das Schöne in so gehobenen Häusern, dass Diskretion ganz, ganz groß geschrieben wird und dass man auch als prominenter Mensch seine Ruhe hat von diesem ganzen Rummel.
Ja, ist natürlich heute immer schwieriger, gerade jetzt ganz aktuell mit den Konzerten, die wir haben. Wenn man sich überlegt, dass eine Taylor Swift 3 Hotels angemietet hat, um den Fans zu entfliehen, weil keiner wusste, in welchem sie jetzt tatsächlich abgestiegen ist. Und das war damals natürlich schon noch intimer und da hat man wirklich diese Privatsphäre auch wirklich akzeptiert und auch, also wenn ich dran denke, Michael Jackson, das war dann zwar nach meiner Zeit, aber ich habe natürlich noch immer gute Kontakte in Bayerischen Hof gehabt, zum damaligen Gastronomiedirektor, dem Maître Pierre Pfister zum Beispiel, der eben auch eine Küche einbauen musste für Placido Domingo und für die 3 Tenöre, damit die in der Nacht noch ihre Pasta selber kochen konnten.
Ist das nett.
Und genauso auch mit Michael Jackson, das war natürlich damals ein Riesenhype in der Stadt, aber trotzdem ganz anders wie heute.
Wenn man jetzt sagt, Riesenhype, war es eigentlich harmlos. Ja. Da hängen ja jetzt immer noch vom Bayerischen Hof die Andenken und die Fotos und die Blumen. Das war harmlos. Er hat aus dem Hotelfenster geschaut. Da gab es auch die schlimme Szene mit seinen Kindern. Aber das war noch überschaubar. Wenn man jetzt von diesen Dimensionen spricht, hat sich schon sehr geändert. Aber das ist eine Zeit, wie auch in Ihrem Buch steht, auf die Sie gerne zurückblicken, viel gelernt haben, viel gesehen haben. Und in der Küche dann überhaupt nie zugange waren?
Nein, aber mir kam Gott sei Dank, egal was ich oder in welchen Abteilungen ich war, sei es Bankettverkauf oder Veranstaltungsplanung, da kam mir natürlich mein Wissen oder mein Kenntnisstand vom Kochberuf immer sehr, sehr zugute. Ich musste nicht Rückfragen halten, sondern ich wusste ja, wie es geht und ob es umsetzbar und realisierbar ist. Diese Erfahrung hatte ich damals schon und das hat mich eigentlich auch immer zu einem tollen Bindeglied zwischen Verwaltung oder zwischen Gast und Küche gemacht, weil die Köche sich natürlich auch immer auf mich verlassen konnten, weil sie wussten, dass ich nichts Unmögliches verlangen werde, sondern weil ich eben weiß, wie man was umsetzen kann.
Das ist doch schön, wenn die Fäden so bei einem zusammenlaufen und man dann viel bewirken kann. Das ist, und ich glaube, als in der Gastronomie und als Hotelier und im Hotelfach muss auch Teamarbeit der wichtigste Faktor sein, dass man miteinander arbeitet und nicht gegeneinander.
Ja, das ist natürlich das A und O. Vor allen Dingen gerade, es ist ja auch eine Dienstleistung und das geht nur mit einem Miteinander, das geht nicht, das muss nach vorne hin stimmen, das muss harmonisch sein, weil wir wollen ja auch Genuss vermitteln, wir wollen Freude vermitteln und das geht natürlich nur in der Harmonie und im Team.
Stefan Grosse, Gastronom, Hotelier, bei mir zu Gast, der schon viel im Leben gesehen und erlebt hat und war lange Jahre erstmal im Bayerischen Hof und hat dann gewechselt in eines der bekanntesten Feinkosthäuser in ganz Deutschland.
Ja, das war auch nochmal eine lustige Begebenheit, nachdem ich ja zwei Ausbildungen selbst absolviert hatte, hatte ich das Bedürfnis, einen sogenannten AEFO zu machen, also die Berechtigung, selbst ausbilden zu können, um einfach im Werdegang weiterzukommen und eben auch junge Leute auszubilden. Und das hat man damals bei der IHK gemacht und prompt treffe ich den Ladenchef von Dallmayr, der auch diesen Kurs machen musste, weil er vergessen hat, das irgendwann mal zu machen und natürlich Dallmayr auch viele Auszubildende hatte. Und da hat sich eine sehr, sehr nette und langjährige Freundschaft entwickelt, die bis heute Bestand hat. Und da hat dann irgendwann mal während der Schulungseinheiten zu mir gesagt, du bist doch Koch und jetzt hast du im Bayerischen Hof gearbeitet. Wir haben eine neue Abteilung, ein warmes Buffet. Wir verkaufen jetzt fertige Gerichte bei Dallmayr Ende der 80er Jahre, vom gebratenen Händel über Kalbschnitzel, Fleischpflanzerl, Zusatzverkäufe. Und wenn du diese Abteilung bei uns eröffnen könntest, dann könntest du den Kunden eben auch erklären, wie sie es daheim wieder generieren, warm machen können, ohne Qualitätsverlust zu haben. Und du könntest mit der Küche zusammen koordinieren, was für ein Sortiment sich da anbietet oder wie man das Sortiment entwickeln könnte. Ja, und so bin ich dann bei Dallmayr gelandet. Ja, dann haben wir das warme Buffet eröffnet und gegenüber standen drei Tische und da gab es immer drei Fine Clair-Austern und ein Glas Muscadet. Und da muss ich sagen, aufgrund meines Werdegangs fand ich das nicht so Dallmayr-like und habe mich da immer ein bisschen mit eingemischt. Und ich habe auch Gehör gefunden. Und dann habe ich halt innerhalb kürzester Zeit dann die beiden Bars, die es damals bei Dallmayr im Laden gab, übernommen. Einmal die Schlemmerbar, das war eine Bar rund um Seafood, Austern, Sekt, Champagner kam dann später dazu. Man hat das alles erstmal klein ausprobiert, aber das hat sich dann explosionsartig entwickelt. Lag natürlich dann auch an der Zeit damals. Und natürlich unsere Buffetbar, wo es eben warme Gerichte mittags gab, wo man Kaffee trinken konnte und solche Dinge.
Das durften Sie dann entwickeln, haben aber da auch nicht mehr gekocht. Also vom Kochen sind Sie ganz schnell weggekommen.
Ja, wir hatten dann nach Umbaumaßnahmen hatten wir dann doch irgendwo auch mal einen kleinen Herd, eine Grillplatte. Und dann wurde zum Teil unten auch nochmal produziert für die Gäste. Mhm. Aber das Schönste zur damaligen Zeit für die Gäste war natürlich, dass sie das, was sie kaufen konnten, aber auch gleich verzehren konnten. Wir sind also im kalten Buffet umeinander und haben dort die verschiedenen Salate zusammengestellt. Wir haben den Lachs frisch aufgeschnitten. Wir haben die Hummer und die Langusten abgekocht. Wir haben die Austern geöffnet und alles, was da eben damals so dazugehörte.
Aber da landen wir jetzt aber zusätzlich auch wieder bei der gutbürgerlichen Küche, weil dann eben auch wieder Fleischpflanzerl oder Händel oder ein Schnitzel, ein paniertes mit einem Kartoffelsalat wieder populär geworden ist.
Ich habe mir immer den Zorn der Gäste am warmen Buffet zugezogen, weil ich hatte einen französischen Stammgast, einen Autohändler, der wollte immer nur die Purzeln vom Händel essen. Gott sei Dank wurden die Händel nicht halb verkauft, sondern nach Gewicht. Deswegen konnten sich die Gäste nicht beschweren, wenn ich vor ihren Augen die ganzen Purzel immer für den Gast herausgeschnitten habe.
Ja, wenn es der Gast wünscht, der Gast ist König. Aber da haben Sie, glaube ich, da können wir auch jetzt gleich drüber reden, schon viel skurrile Dinge erlebt, was Gäste sich so gewünscht haben und heute noch wünschen. Das war zum Beispiel was sehr Ausgefallenes, aber andere verrückte Sachen haben Sie auch noch erlebt. Wir schreiben sie auch in Ihrem Buch, wo man denkt, das kann doch nicht wahr sein, was die Leute sich alles wünschen.
Ja gut, aber auf der anderen Seite, wenn man Dienstleister ist und das Spielfeld gegeben hat und vorgegeben hat, dann ist es natürlich schön, wenn man aus dem Vollen schöpfen kann und fast jeden Wunsch erfüllen kann. Es geht ja genauso über Getränkewünsche, die man eben erfüllen konnte, weil ja der Weinkeller bei Dallmayr damals auch schon sehr groß war, bis hin zu natürlich ganz, ganz exklusiven Dingen, die zur damaligen Zeit eben auch wirklich gut zu verkaufen waren. Ich bin einer der ersten gewesen, der angefangen hat, sogenannte Prestige-Cuvées von Champagnern. Dem einen oder anderen sagt vielleicht der Name Dom Perignon oder Krug etwas. Und diese Champagner haben wir damals angefangen, zu stark frequentierten Zeiten glasweise anzubieten. Das war natürlich etwas extrem Exklusives und Seltenes, aber der Gast hat es honoriert, weil er nicht eine Flasche bestellen oder kaufen musste, sondern er konnte sich einfach mal ein Gläschen leisten. Und das Ganze ging also damals in der Weihnachtszeit sogar so weit, dass wir einen der besten Champagner der Welt, das Clos de Ménil von Krug, ein Lagenchampagner, glasweise ausgeschenkt haben, wo das Glas im D-Mark-Bereich damals schon im dreistelligen Bereich lag.
Oh, da darf man aber keinen Tropfen verschütten. Aber Angebot und Nachfrage.
Ja, und ich meine, Dalmai hat natürlich einen weltweiten tollen Ruf und die Gäste waren einfach da und die haben das einfach auch honoriert und wollten das auch alles so. Und wir haben ihnen das natürlich ermöglicht.
Nachdem sie sich selbst, was wir schon dreimal gesagt haben, ein Genussmensch sind, respektieren sich auch die Genüsse der anderen. Und das gehört nun mal einfach dazu in der gehobenen Gastronomie. Trotzdem sind sie da sehr bodenständig und sagen, ein Schnittlauchbrot gibt es genauso.
Ja, das ist oder grundsätzlich die ganze Brotzeitküche, die bayerische oder die Biergartenküche jetzt gerade im Sommer. Ja, vom Wurstsalat angefangen über den Obersten und solche Dinge, die dürfen nicht fehlen. Und das ist auch, glaube ich, das, was nachher auch Spaß macht, weil wenn man das Alltägliche, das, was man jeden Tag gerne isst, wenn dann zwischendrin wieder mal was Besonderes ist, dann hat man einfach auch wieder viel, viel Freude dran und Spaß. Es sollte also nicht zur Routine werden, sondern man sollte sich das wirklich auch immer wieder irgendwo für spezielle Momente aufheben und das nicht zu sehr übertreiben.
Aber wir wollten jetzt gerade noch mal darüber reden, wie sich in den 80er Jahren die Küche dann in Deutschland geändert hat. In den 60ern war es ja skurril, kennen sicher noch den Fernsehkoch Clemens Wilmenroth mit der gefüllten Erdbeere. Der Toast Hawaii ist auf allen Speisekarten gestanden, der einfach immer noch gut schmeckt. Das ist so ein irrsinniges Gericht. Dann gab es natürlich die gute Hausmannskost, aber es gab auch viele, viele Sünden, nicht nur aus der Konserve.
Ja, aber das war einfach auch die Zeit einfach damals. Wobei, wenn Sie jetzt den Hawaii-Toast ansprechen, den habe ich auch schon dreimal als Revival bei mir im Restaurant gehabt, immer zeitweise.
Schmeckt nach Kindheit.
Genauso wie ein Königin-Pastetchen. Irgendwann gab es sogar einen Geburtstag, da hat dann die Süddeutsche Zeitung extra einen Artikel drüber geschrieben. Und man kann ja so einen Hawaii-Toast, so wie wir zum Beispiel dann interpretieren, mit einem friulanischen Beinschinken machen, mit einer Scheibe von einer Flugananas und dann mit einem schönen Comté-Käse überbacken. Und dann hat das Ganze auf einmal eine ganz andere Bedeutung und auch einen ganz anderen Geschmack.
Und die Kirsche?
Ja, die Belegkirsche, die wird immer die Belegkirsche bleiben, aber die habe ich auch mein ganzes Leben lang auch in den Cafés mit meiner Mutter nie gegessen. Die Kranken haben immer auf die Seite, das war nie so.
Ist ja auch keine Kirsche, nee, was auch immer das ist.
Nein, aber ich merke das auch bei meinen Gästen heute in meinem Restaurant, dass eben auch gerade so Dinge aus der Kindheit oder aus der Jugend oder aus der Vergangenheit, wie auch ein Königin-Pastetchen, immer wieder noch ein Schmunzeln ins Gesicht bringen, beziehungsweise wenn man das heute eben anders zubereitet und zeitgemäß zubereitet, nicht mehr mit einer Bechamel, also mit viel eingedickter Mehlschwitze abbindet, sondern wenn man das reduziert mit einem Klacks Creme Fraiche und wenn man da das eben anders zubereitet, dann ist das geschmacklich hervorragend und erinnert aber trotzdem, oder es ist exakt identisch, dieses Gericht, aber natürlich von der Ernährungsphysiognomie auf alle Fälle gesünder wie damals in den 70er oder 80er Jahren.
Aber da merkt man schon, wie die Erinnerung auch durch den Gaumen geht, dass man bestimmte Gerichte so an eine bestimmte Zeit erinnern.
Auf alle Fälle, ja, das sehe ich schon auch so.
Ihre ersten Weinbergschnecken mit der Konrektorin.
Ja, genau, die waren halt damals eine Initialzündung.
Aber bei Feinkost Dalmayr durften sie auch vieles ausprobieren und da lernt man ja auch viel, wenn man sich selber ausprobieren darf.
Ja, wie gesagt, das war natürlich für mich ein Eldorado, sich eben hier aus dem Sortiment bedienen zu können und mit dem Fachwissen eines Kochs eben auch wirklich oder auch in der Zusammenarbeit mit der kalten Küche, mit der warmen Küche oder der Restaurantküche hier einfach Dinge zu entwickeln oder Themen oder Wochen oder Spezialitäten, Dinge umzusetzen. Und dann hat uns Gott sei Dank eben der Erfolg immer recht gegeben und dann waren unsere Chefs auch immer sehr zufrieden, weil sie gemerkt haben, dass das sich alles immer sehr, sehr toll und positiv über die Jahre entwickelt hat. Und das ist natürlich dann schon besonders schön. Und wir hatten dann den das große Glück, muss ich sagen, dass ich mit meinem Küchenchef ein- bis zweimal im Jahr immer auf kulinarische Reise durch Europa gehen konnte, um uns neue Ideen zu holen, um uns inspirieren zu lassen. Wir hatten da aber auch von der Geschäftsleitung immer entsprechende Vorgaben, dass wir zum Beispiel mal in die Normandie sollten oder uns in Mailand umschauen sollten. Da gab es eben ein befreundetes Feinkost- oder Delikatessenhaus. Und so haben wir dann zusammen, ich mit meinem Küchenchef, viele Jahre Europa erkundet und haben eben uns viele, viele neue Ideen und Inspirationen geholt, die wir natürlich für Münchner, für bayerische und aber auch für internationale Gäste umsetzen konnten.
Zum Beispiel? Weil da kamen ja diese ganzen neuen Gerichte auf die Speisekarten, ja, die man sonst nicht so kannte.
Wir waren zum Beispiel mal in Grand Combe, also wo die Amerikaner im Zweiten Weltkrieg gelandet sind. Das ist das Hoheitsgebiet für die Jakobsmuscheln. Und damals gab es einen ganz berühmten Koch, Jean-Luc Fussy. Da ist der Giscard d'Estaing aus Paris schon immer mit dem Hubschrauber hingeflogen am Abend, um dort seine Jakobsmuschel-Variationen zu essen. Und da haben wir natürlich schöne Ideen mitgenommen, dass man eine Jakobsmuschel eben auch wunderbar kombinieren kann, sei es mit Wurst oder sei es mit Innereien oder auch mit der rohen Zubereitungsart. Und das sind eben Dinge, die dort in der Region groß geworden sind und die das eben dort mit einer ganz anderen Auffassung eben zubereiten. Und das waren sehr, sehr gute Eindrücke für uns und die haben wir dann einfach für uns einfach umgewandelt. Also auch diese Dinge zu gratinieren oder wenn ich zum Beispiel an die Bretagne denke, wo es eben den Hummer armoricain gibt, das also nichts mit amerikanisch zu tun hat, sondern l'amour ist die Mundart, der Dialekt der Bretonen und die tun ihren Hummer eben einfach ganz leicht mit Tomaten, mit frischen Tomatenfilets und mit Cognac abflambieren. Und das ist eben auch ein wunderschönes Gericht, das wir mitgenommen haben und das mich mein Leben lang begleitet, der Hummer armoricain.
Also inspiriert einen die Küche anderer Länder ohnehin und man kann es ja in die Küche, mit der man arbeitet, einfügen. Man merkt es jetzt auch im Vergleich zu vor 40 Jahren, da muss man weiß Gott wohin fahren, um eine Mozzarella zu bekommen. Und jetzt finden wir es in jedem Supermarkt stapelweise. Oder allein das Gemüse Fenchel. Kannte man früher auch nicht so. Da haben Sie in Ihrer Kindheit mal ein ganzes Stück Fenchelknolle gesehen?
Ja, also während meiner Lehre bin ich mit Fenchel auch schon in Berührung gekommen, aber als Kind kann ich mich das auch nicht erinnern. Ja. Wobei es ist natürlich auch immer etwas, wenn ich mich daran erinnere.
Fencheltee als Kind.
Ja, Fencheltee, Hustengurtel, solche Dinge. Aber eine Bouillabaisse zum Beispiel, eine französische Fischsuppe ohne Fenchel geht gar nicht. Ja, das ist einfach ein Muss. Das gehört einfach mit dazu. Es gibt die Frische und auch vom Biss her, wenn man das nicht tot kocht, sondern wenn man das schön al dente zubereitet, dann schnurpselt das noch so ein bisschen. Das ist dann einfach stimmig.
Also die Küche ist bei uns auch internationaler und leichter geworden und vielleicht auch gesünder.
Ja, liegt natürlich auch daran, dass wir natürlich auch eine Vielzahl an internationalen Restaurants haben. Jetzt nicht nur in der Großstadt wie hier in München. Man sieht es ja auch überall. Es gibt überall den Inder, es gibt überall den Chinesen und die Italiener natürlich schon lange. Die sind ja gar nicht mehr wegzudenken. Also insofern haben wir schon eine schöne bunte Mischung bekommen an Gastronomie, die auch natürlich beeinflusst oder wo man sich eben inspirieren lässt.
Essen ist eigentlich Ihre große Leidenschaft geworden. Sie haben so ein schönes Zitat in Ihrem Buch: Essen hat Macht. Essen beflügelt, bezaubert und betört. Essen ist Macht, weil es lebensnotwendig ist. Essen ist Ersatzreligion, weil wir es tagtäglich praktizieren. Für mich ist Essen höchster Genuss. Gutes Essen erzeugt Wohlbefinden und bringt Dinge ins Rollen. Und wenn man sich gut fühlt, kann man auch Positives erreichen. Das ist so Ihre Lebensphilosophie geworden.
Ja, das kann ich auch nach wie vor, unabhängig wie sehr man beruflich eingespannt ist, aber die richtige Entspannung, die Erholung, das klassische Runterkommen, das findet bei mir eben nur über gutes Essen und über die Zeit, während man isst, natürlich nicht alleine, sondern immer in guter Gesellschaft, da holt man sich einfach auch wieder die Kraft und man ist einfach, fühlt sich rundum wohl und glücklich.
Und ein Zitat haben Sie auch noch, das finde ich jetzt gerade nicht, wie schön das ist, im Kreise der Familie zu essen, dass das leider jetzt auch so in hektischen Zeiten, wo jeder Berufstätige aus dem Haus stürmt, dass das so vergessen wird, dass man sich an einen Tisch sitzt, gemeinsam isst Und wenn es bloß eine schöne Suppe ist oder ein einfaches Gericht und miteinander redet und beieinander ist. Und dass das leider so ein bisschen nicht aus der Mode gekommen ist, aber aus verschiedenen Gründen einfach nicht mehr so stattfinden kann. Wie wir zum Beispiel aufgewachsen sind.
Ja, ich denke einfach, das liegt heute einfach auch an der Zeit, das liegt an der Arbeitswelt, gerade was die Familie angeht, weil der Familienzusammenhalt oder die Familienstruktur war ja vor 50 oder vor 100 Jahren noch eine ganz andere. Und natürlich ist es heute schwierig, wenn beide Elternteile arbeiten gehen, die Kinder in Kitas oder Kindergarten und in der Schule sind, da gemeinsame Zeiten noch zu finden. Ich persönlich erinnere mich wirklich gerne zurück. Wir haben uns das wirklich, auch wenn ich auch wenig zu Hause war, habe ich wenigstens versucht, am Samstag immer schön noch bei Dallmayr einzukaufen. Das war eben die Zeit, wo meine Kinder aufgewachsen sind, geboren worden sind und groß geworden sind. Und da habe ich mich am Sonntag einfach immer wirklich gerne in die Küche gestellt und habe dann für die Familie gekocht. Und das ist auch so eine Erinnerung, die möchte ich nicht missen. Die würde ich auch gerne, heute ist es natürlich jetzt nicht mehr so, aber wenigstens habe ich das damals noch so erlebt oder auch gelebt. Und da bin ich eigentlich auch ganz froh drum.
Ja, Liebe geht auch durch den Magen, auch die Liebe zu den Kindern. Und die Kinder finden das ja auch schön, wenn man beieinander sitzt und gemeinsam isst. Aber es hat ja funktioniert. Ihre Tochter ist jetzt auch bei Ihnen im Geschäft. Die macht jetzt mit Ihnen zusammen Gastronomie- und Hoteliergeschäft. Und ich glaube, die ist da als Kind schon auch früh reingewachsen, dass sie den Gaumen bekommen hat.
Ja, das hat mich schon sehr gewundert, weil normalerweise gehen die Kinder ja eigentlich immer eine ablehnende Haltung gegenüber dem, was die Eltern tun. Und gerade wenn ein Kind aus einem Gastronomiehaushalt weiß ja, dass der Papa nie so viel Zeit hatte oder eben fast nie zu Hause war, abends nie daheim war, wenn ins Bett gegangen worden ist. Aber meine Tochter kam dann irgendwann mal wie gegen Ende der Schule und sagte, sie möchte gerne Köchin werden. Dann haben wir sie in München in einem gutbürgerlichen Lokal untergebracht bei einem Freund und da hat sie ihre Kochausbildung absolviert, hat dann danach noch ein paar kleine Stationen gehabt und ist dann seit 2015 bei mir in den elterlichen Betrieb ins Hotel mit eingestiegen, hat dann noch ihren Hotelbetriebswirt nebenher gemacht. Ja, und so hat sich das jetzt alles entwickelt und jetzt ist sie gerade Wirtin seit vergangenen Oktober neben unserer Tätigkeit im Blauen Bock und hat das Mesner Gütl mit der Augustiner Brauerei wieder eröffnet, direkt in Rottach-Egern am Tegernsee.
Das freut Sie wahrscheinlich und es ist dann doch erstaunlich, dass er sich nicht hat abschrecken lassen, den Gastronomie- und Hoteliersgeschäft. Hotellerie macht einfach sehr, sehr viel Arbeit.
Ja, aber es ist auch eine schöne Befriedigung, wenn man merkt, dass man die Menschen glücklich machen kann, dass sie zufrieden sind, wenn man eben Lob erhält und wenn man merkt, dass sie, auch wenn es anstrengend und sehr zeitintensiv ist, ist es trotzdem schön, das Feedback zu bekommen. Und Menschen, die das lange genug machen, die beziehen dadurch natürlich dann auch ihre Energie, solche Dinge auch weiter voranzutreiben, kreativ zu werden, neue Ideen zu haben, wie man Gäste akquiriert, wie man Gäste glücklich macht.
Wir ratschen nach den 11 Uhr Nachrichten nochmal über ein paar Anekdoten, wie sie auch im Buch haben, wie einfach so diese, in Anführungsstrichen, Kiroyalzeit, was in München war, was sie da Verrücktes erlebt haben, was heutzutage gar nicht mehr möglich ist. Ich kann mich auch noch an den ehemaligen Bundespräsidenten erinnern, als der nochmal geheiratet hat und ganz Deutschland hat sich aufgeregt, weil der Gold auf seinem Risotto hatte bei der zweiten Hochzeit. Walter Scheel war das. Über diese Auswüchse der verrückten Gastronomie können wir uns auch noch unterhalten. Aber vorher möchte ich von Ihnen noch wissen, wer sich in München ein bisschen auskennt und wenn es nur für einen Tagesbesuch ist, was ist das Münchner Bermuda-Dreieck?
Also das Münchner Bermuda-Dreieck hatte seinen Höhepunkt. Es existiert noch, aber nicht mehr in der Konstellation, wie ich es damals erlebt habe. Das ist am Dom die Ecke vom Bratwurstlöckerl. Dann dort, wo jetzt der FC Bayern residiert, war damals der Andexer. Und um die Ecke war damals Sigrid Brandls Erlesene Weine aus Italien. Und diese drei Lokale haben in den 80er und 90er Jahren Da brauchte man kein Handy. Jeder hat sich dort getroffen und wusste ganz genau, wann und zu welcher Zeit. Und es war vogelwild ab 10 Uhr morgens bis in die Nacht.
Und da kriegen Sie ganz leuchtende Augen in seliger Erinnerung. Diese Erinnerungen sind auch in Ihrem Memoir. Fürs Verlangen ist noch niemand bestraft worden. Woher kam der Titel?
Der Titel, das ist mal ein guter Freund von mir, hat es irgendwann mal zu mir gesagt, und es war in einem Zusammenhang, wo wir extrem viel lachen konnten. Und er ist mir dann bei der Arbeit, mit meinem Ghostwriter Matthias zusammen, ist mir das dann irgendwie wieder mit eingefallen. Und es hat schon irgendwo etwas, weil es passt auch immer. Weil viele Menschen, auch eben aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklungen, wenn ich jetzt nochmal an die Mehrwertsteuererhöhung wieder denke im letzten Jahr, viele Menschen oder viele Gäste sind natürlich über die Preisentwicklung in der Gastronomie insgesamt nicht sehr glücklich und nicht sehr amused. Aber auf der anderen Seite, wenn man was gut macht, denke ich, wenn das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, wenn die Qualität stimmt, dann wird es trotzdem irgendwo honoriert und auch bezahlt. Aber nichtsdestotrotz, wenn fürs Verlangen ist ja noch niemand bestraft worden. Man darf es halt nur nicht übertreiben, weil dann kommt die Bestrafung, weil der Gast ausbleibt.
Ein origineller Titel für ein außergewöhnliches Buch, und über den Inhalt unterhalten wir uns nach die 11er Nachrichten weiter.
BR Heimat, habe die Ehre.
Zur zweiten Stunde von unserem gastronomischen Ratsch, zu unserem Genussratsch mit Stefan Grosse, der uns in der ersten Stunde schon viel erzählt hat über sein Leben in der Gastronomie und als Hotelier, auch besonders in den 80er Jahren, erst in Ulm und dann in München beim Bayerischen Hof und bei Feinkost Dallmayr. Dann hat er sich irgendwann mal auch selbstständig gemacht. Und ein paar Anekdoten aus seinem Memoir fürs Verlangen ist noch niemand bestraft worden. Aus den wilden 80er Jahren, die ein bisschen an Kiroyal erinnern, will er uns auch noch erzählen. Das alles bei unserem Ratsch in der zweiten Stunde. Wir lächeln beide schon, weil wir uns an die 80er Jahre erinnern. Und ratschen gleich weiter. Wir schwelgen gerade in den Erinnerungen an die 80er Jahre, wo wir alle noch jung waren. Da konnte man noch viel unternehmen und unterwegs sein, nicht nur in München, aber Sie waren ja damals in München und haben gesagt, ein paar Anekdoten, nicht zu viele wollen Sie uns schon erzählen, so viel die Diskretion, die Sie im Bayerischen Hof gelernt haben, die ist Ihnen noch erhalten geblieben, Stefan Grosse.
Ja, es war natürlich eine wilde Zeit. Es war sicherlich, wenn man es im Nachhinein heute betrachtet, war auch immer ein gewisses Quäntchen an Dekadenz dabei. Aber in der heutigen Zeit, muss ich sagen, kann man das schon auch irgendwo dann belächeln, wenn man sich überlegt, dass der purzelessende Franzose damals eben gerne einen runden Stehtisch hatte mit Ausblick raus, weil er hat seine Edelkarossen, die er an Japaner verkauft hat, also italienische Edelkarossen, zum Beispiel mit Flügeltüren, wo es damals schon Fernsteuerungen gab, hat er direkt immer vor den Eingang geparkt, damit er von der Tür aus gesehen hat, ob ein Passant sich das Auto anschaut. Und immer wenn jemand ins Fenster reingeschaut hat, dann hat er die Fernsteuerung gedrückt von seinen Flügeltüren, und dann haben die das immer auf die Nase bekommen. Und das war für ihn das Größte. Er hat dann auch seine Freunde um ihn geschart und hat dann ihnen immer gezeigt, wie toll das alles ist. Ja, und dann gab es natürlich dann auch Undinge wie in der Adventszeit, wo ein stolzer Vater eben immer mit seinem Sohn die Schlemmerbar bei Feinkostkönig konfrontiert hat. Und da musste ich immer das Baggerspiel machen. Da wurde eine Originaldose Kaviar auf den Tisch gestellt und der Sohn saß im Kinderstuhl und ich musste immer mit einem Perlmuttlöffel Bagger, Bagger, Bagger machen. Und danach wurde die Dose wieder zurückgewogen und der Papa hat dann für seinen Sohnemann die Differenz bezahlen müssen.
Also doch eigentlich ein Vorbild für Kiroyal, was alles so passiert ist. Die Serie von Helmut Dietl, die ja heute noch, ich gehe mit dem Wort Kult ja ungern um, aber sie ist Kult, über die Dekadenz und die Partystimmung der 80er Jahre und wo die von Mario Adorf wunderbar gespielte Provinz auch da, dazugehören wollte in dieser dekadenten Welt, die kam ja genau zeitgleich dann ins Fernsehen.
Ja, ich hatte die Dreharbeiten zu Kirol, also alle Dinge, die im Bayerischen Hof gedreht worden sind, da war ich damals noch in der Ausbildung und kurz danach ist es ja dann auch alles ausgestrahlt worden. Und es war also wirklich, es war unvorstellbar. Also, ich kann es heute noch nicht, also es war eine prickelnde, eine witzige und eine unbeschwerte Zeit. Lange nicht mit so viel Sorgen, wie wir heute irgendwo uns alltäglich beschäftigen müssen. Sicherlich einer elitären Minderheit vorbehalten, aber die haben es halt in der Öffentlichkeit damals wirklich noch krachen lassen. Und das war eben so, dass die ersten Aktienhändler ihr Business zwischen 8 und 10 Uhr erledigt hatten und dann gingen sie erstmal ins Bermuda-Dreieck und haben angefangen bei unserem lieben Michi Beck, dem Wirt damals vom Bratwurstglöckl, Gott hab ihn selig, eben das erste Bier getrunken haben. Und dann gab es dann eben ein kleines Mittagessen, schöne bayerische Küche. Aber irgendwann war es dann eben auch zu viel. Also ist man am frühen Nachmittag dann zur Sigrid Brandl, zu den erlesenen Weinen aus Italien gewandert und hat dann das erste Gläschen Barolo oder Brunello probiert, was damals aber auch schon verpönt war, weil niemand wusste ja eigentlich, was das für tolle Weine waren. Dann wurden sie damals schon in Riedelgläsern ausgeschenkt. Das war die Anfangszeit, die diese ganze Glaskultur und die Weinkultur hochkommen hat lassen. Auch damals schon Unverständnis über Preise, aber auch eine Sigrid Brandl wurde nie fürs Verlangen bestraft worden. Und danach gab es dann ein Kaffee, ein Grappa und dann hat sich der Bierdurst eingestellt und die Karawane zog weiter in den Andexer, in die Arkaden und dort hat man dann den späten Nachmittag und Abend eingeläutet, um zu besprechen, was man dann in der Nacht noch alles so anstellen könnte.
Aber im Nachhinein, eben auch wenn man die Serie Kir Royal im Hinterkopf hat, ist es ja auch lustig, weil die Voyeure, die können sich ja auch amüsieren. Ich meine, wir können ja heute nur drüber lachen, wenn es welche wirklich krachen lassen, so Angeber, die dann mit ihren Autos rumbrettern, wenn niemand zu Schaden kommt, um Gottes Willen, oder die dann dekadent beim Essen sind. Aber das macht man heute ja gar nicht mehr. Das ist ja jetzt verpönt. Das war einfach damals diese verrückte, nennen wir es einfach Kir Royal-Zeit. Und ja. Helmut Dietl hat ja wirklich mit spitzer Feder, mit Patrick Süskind, glaube ich, damals auch die Serie zusammen geschrieben und sehr gut beobachtet. Es scheint ja wirklich so gewesen zu sein.
Meinerseits hat sich alles, also ich schaue es mir auch heute immer wieder so in sporadischen Abständen. Also einmal im Jahr schaue ich mir das immer wieder gerne an. Und es ist halt wirklich so gewesen. Gut, die Zeiten haben sich geändert.
Aber Sie haben es erlebt.
Ich habe es erlebt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schön, dass es heute so eine gewisse Bescheidenheit gibt, dass man viele Dinge vielleicht in den vier Wänden zu Hause macht, dass man eben nicht mehr öffentlich so auf den Putz haut, ist auch nicht mehr unbedingt so zeitgemäß. Also insofern habe ich da vollstes Verständnis, aber ich möchte diese Zeit wirklich nie missen.
Wobei, jung darf man so schön deppert sein, finde ich. Da kann man es krachen lassen, da kann man Blödsinn machen, sich die Nächte um die Ohren hauen und ausschlafen können wir jetzt in unserem Alter.
Ja, da haben Sie recht.
Stefan Grosse, Hotelier vom Blauen Bock in München, einem der ältesten Hotels, wie wir schon in der ersten Stunde gesagt haben, 1810 gegründet, direkt hinterm Viktualienmarkt. Wie sind Sie dann Hotelier geworden?
Ja, das war eigentlich ein großer Zufall und ein großes Glück, muss ich wirklich sagen, weil ich habe ja eigentlich nur das Restaurant Blauer Bock geführt, das natürlich in der Liegenschaft und im Gebäude des Hotel Blauer Bock lag. Und in diesem Restaurant wurde natürlich auch das Frühstück für die Hotelgäste serviert und das war so eben eine Zeit bis Mitte 2008 und dann haben wir eben, oder ich habe erfahren, weil das Hotel wurde vom Eigentümer selbst betrieben und das war aber aus rechtlichen Gründen in irgendeiner Art und Weise nicht mehr möglich und deswegen wurde eben hier nach einer Lösung gesucht, wer denn das Hotel übernehmen konnte und ich habe mich dann einfach ganz frech bei meinem Vermieter gemeldet und habe eben von meiner Profession gesprochen, ob denn die Vermieter auch wissen, dass ich ja auch Hotelkaufmann bin. Und dann hat das innerhalb von, also das erste Gespräch war im November 2007 und ich habe dann zum 1. Januar das Hotel als Pächter übernommen. 2008, also nur 2 Monate. Es war ein großer Glücksfall und damit habe ich natürlich die Verantwortung gehabt für das gesamte Gebäude, also für das Restaurant, für ein kleines Ladengeschäft und da hat das natürlich dann nochmal ganz neue Dimensionen für mich eröffnet.
War das dann die Erfüllung eines Lebenstraums oder eher Zufall?
Nein, das war reiner Zufall. Ich denke, also träumen oder planen kann, also sowas kann man nicht träumen und planen. Das hat sich einfach ergeben. Und wie gesagt, also es war ein sehr, sehr großer Glücksgriff und ich bin sehr dankbar. Und wir haben die letzten, ja, ist 20-jähriges Jubiläum, den Blauen Bock in der Konstellation gibt es ja seit 2004, bin ich dort vor Ort und das Hotel, wie gesagt, seit 2008. Und wir haben da natürlich sehr, sehr viel gemeinsam auch mit dem Inhaber und dem Eigentümer haben wir das alles sensibel saniert, renoviert über die Jahre und haben das wieder eigentlich zu Leben erweckt, weil vorher war es eigentlich noch, nachdem die Synagoge in der Umgebung noch nicht da war, eher das Glasscherbenviertel, das Glasscherbenviertel am Sebastiansplatz. Und das hat sich jetzt alles durch die ganze Umgebung und durch die Entwicklung natürlich sehr, sehr schön und positiv entwickelt.
Also die Synagoge ist entstanden, die Schrannenhalle ist entstanden, damit nicht mehr wissen, wo es hinterm, also gleich am Rande des Viktualienmarkts ist. Und das ist ein schöner Platz, der Sebastiansplatz und sehr harmonisch dieses Viertel. Allein das Ensemble ist wunderschön. Und da haben Sie in diesem alten Areal, eines der ältesten in München, haben Sie den Blauen Bock, der mit dem Blauen Bock von Heinz Schenk, Lia Wöhr, Appleboy und der Fernsehübertragung rein gar nichts zu tun hat.
Das ist richtig, weil die Namensfindung bzw. der Name, den haben wir übernommen oder der wurde seit 1814 so nach außen hin getragen. Und die Thematik haben wir dann recherchiert und wir haben also Folgendes festgestellt, dass diese Namensgebung hauptsächlich im Rätoromanischen, also im Süddeutschen und im Schweizer, im deutschsprachigen Raum, kommt es aus dem Mittelalter. Weil im Mittelalter hatte man noch sehr, sehr viele Analphabeten und die konnten nicht lesen. Also haben sich die Wirte mit Wort beziehungsweise mit Bildzeichen beholfen und man hat sich beim Wirt verabredet, der das Bildzeichen Ochsen, grüner Baum, blauer Bock und diese Dinge. Die haben also einfach ein Bildzeichen vor die Tür ihres Restaurants oder ihrer Wirtschaft gemacht und somit konnten sich die Analphabeten natürlich merken, aha, grüner Baum, also treffen wir uns heute dort und machen dort. Und daher kommt also auch diese Namensfindung, ist eben aus dem Mittelalter übertragen. Der Wirt hat einfach einen Steinbock genommen. Meines Wissens war er auch einer der ersten Betreiber, ein Jäger, deswegen hat er sich vielleicht zu einem Steinbock entschieden und den hat er einfach blau angemalt. Und so kommt die Namensfindung hier. Also leider nichts mit dem Heinz Schenk und den 60er Jahren dieses Jahrhunderts zu tun.
Und das ist ein Fernsehprogramm, das Sie in Ihrer Jugend auch angeschaut hatten. Nicht wissen, dass einmal Sie ein Hotel haben würden, das Blauer Bock heißt. Aber es ist ein Steinbock, ganz wichtig. Ja, es ist kein Rehbock, sondern ein Steinbock.
Es ist ein Steinbock, genau.
Was sind Sie im Sternzeichen?
Ich bin Waage.
Das wäre jetzt lustig gewesen, dass auch ein Steinbock gewesen
wäre. Nein, das wäre ein bisschen viel.
Aber diese Tradition verpflichtet ja auch. Sie haben jetzt behutsam renoviert und dann ist das passiert, was wir in der ersten Stunde kurz angedeutet haben. In München sagt man, da ist der Plafond weggekommen.
Ja.
Beim Frühstück ist die Decke runtergekracht.
Ja. Natürlich eine sehr, sehr unschöne und schlimme Geschichte
gewesen. Wenn man es erzählt, ist lustiger.
Ja, ich habe meine Tochter damals in der Nacht aus Lausanne abgeholt, weil die hatte dort ihre letzte Arbeitsstelle aufgegeben, beziehungsweise hat aufgehört. Und ich bin in der Nacht vom 11. auf 12. August mit meiner Tochter danach dem letzten Dienst um 11 in der Nacht von Lausanne zurück nach München gefahren und habe mich morgens ins Bett gepackt. Und um 9 klingelt das Telefon, ich soll doch mal bitte runterkommen. Leider ist dann eben das passiert, dass ein T-Stück unserer Decke eben einfach abgestürzt ist. Gott sei Dank gab es nur leicht Verletzte, zwar einen schwer Verletzten, wir hatten aber viel Kontakt.
Darum hätte ich mir jetzt eigentlich sonst nicht drüber so lustig gemacht.
Wir hatten viel Kontakt zu den geschädigten Gästen. Es hat einfach ein Baumangel gewesen aus der Vergangenheit, der uns da eingeholt hat, wo uns keine Verantwortung traf. Aber es war natürlich unternehmerisch für mich schon ein herber Tiefschlag. Und da haben wir wirklich Jahre gebraucht, um uns da letztendlich wieder davon zu erholen, weil das ist genau im August passiert. Das heißt, die Oktoberfestzeit, die Messezeit der Expo Real hat uns da getroffen. Wir haben erst Anfang Dezember das Restaurant wieder eröffnen können. Und da sind natürlich viele, viele Kunden, Gäste abgewandert, die man dann über Jahre dann erstmal wieder zurückgewinnen musste.
Das stand in den Medien auch nirgends, dass es da Verletzte gegeben hat. Dann kam noch die Corona-Zeit. Das war natürlich für alle, die mit Gastronomie und Hotellerie zu tun haben, der größte Einbruch, den sie je hatten.
Ja, gut, das waren natürlich dann ganz große Existenzängste. Im Nachhinein war es aber auch eine Zeit, die einem zum Nachdenken, zum Überlegen und zu einer gewissen Gelassenheit auch gebracht hat. Ich möchte es nicht missen, ich will es aber auch nicht wieder erleben, sei es auch in anderer Art und Weise, aber wir haben letztendlich das Beste draus gemacht, aber es war natürlich immer sehr, sehr bedrohlich und es war eine Zeit mit schlechtem Schlaf, mit Unruhe, auch die Verantwortung gegenüber der Mitarbeiter und diese ganzen Dinge. Und ist ja auch, sagen wir mal, wenn man es wirtschaftlich betrachtet, auch immer noch nicht ausgestanden, weil irgendwann wird ja nochmal die große Endabrechnung der Corona-Hilfen kommen. Und dann werden wir mal schauen, ob wir alles richtig gemacht haben in dieser Zeit oder nicht.
Der Blaue Bock, also Ihr Hotel mit Gastronomie, die auch sehr renommiert ist, kriegt man auch bei den Feinschmecker-Rezensionen immer mit, hatte dann wirklich Fotos in ganz Deutschland, weil sie waren ein Panda-Bären-Hotel, ein Panda.
Wir waren das erste Pandamie-Hotel. Ja, gut, ich meine, das
da waren überall draußen
Notmacht erfinderisch. Ich hatte das aus Frankfurt kopiert, wurde deswegen auch vom Frankfurter Ideengeber abgemahnt. Wir haben einfach in jedes unserer Fenster einen großen Panda-Bären reingesetzt. Also das Wappentier des World Wildlife White Fund die Namensspielerei Panda-Bär, Pandamie hat natürlich für sehr, sehr viel Entzücken gesorgt und war auch von der Marketing-Idee ein sensationeller Akt, weil ich weiß nicht, wie oft dieses Haus fotografiert worden war während der Corona-Zeit, auch wenn wenig Frequenz auf den Straßen war. Aber trotzdem, das ist natürlich in den sozialen Medien überall durchgegangen. Und wir merken das natürlich auch immer wieder, weil Facebook und Instagram vergisst ja nichts, sondern kommt dann immer wieder heute vor 10 Jahren, heute vor 7 Jahren. Und da sieht man mal, wie oft sowas dann auch weitergetragen wurde. Und das hat uns bestimmt auch dazu geholfen, dass wir dann nach den Lockdowns auch wieder relativ schnell auf die Füße gefallen sind.
Aber jetzt ist der Blaue Bock wieder präsent. Wo haben es die ganzen Panda-Bären jetzt hingetan?
Die meisten habe ich verlost für die Stiftung München, den Erlös. Und dann habe ich den Kindern am Sebastiansplatz, weil wir haben ja eine schöne kleine Gemeinschaft und eine familiäre Gemeinschaft. Und da kennt man ja die Nachbarn. Und da habe ich dann den Kindern auch einen geschenkt. Wobei sie waren schon sehr in Mitleidenschaft gezogen. Weil sie haben ja 2 Winter und 2 Sommer draußen mitgemacht. Aber der ein oder andere hat noch viel Spaß gemacht, den Kindern.
Also der Sebastiansplatz in München ist dann doch noch mitten in der Stadt sowas wie ein kleines Dorf. Sowas gibt es noch in der Großstadt.
Ja, muss man schon sagen. Und man merkt es ja auch zum Beispiel, dass die Schmalznudel noch ein enormer Tourismus und Bekanntheitsgrad ist
muss
in der Prälatzistelstraße.
Muss man den nicht München erzählen, ja. Aber die Schmalznudel war hier auch schon zu Gast bei HW die Ehre. Auch eines der ältesten Geschäfte in München mit frischen Schmalznudeln und Striezeln. Da knurren gleich unsere Mägen. Und das war schon immer so ein Anziehungspunkt am Viktualienmarkt, die berühmte Schmalznudel.
Ja, und da reißt einfach dann der Besucherstrom ab. Und wenn man an den Sebastiansplatz kommt, dann ist es schon noch sehr, sehr familiär und sehr münchnerisch geblieben. Also gut, Hotelgäste von uns, die fallen natürlich aus dem Haus in die Vielzahl an gastronomischen Angeboten am Platz, wo sie gerade Lust haben. Von Pizza über Nudeln, über Asiatisch, was wir da alles in der Vielfalt haben. Aber es ist halt ein sehr, sehr harmonischer und kleiner Platz, wo man sich auch wirklich kennt und wo man am Morgen ruft, wo jeder seine Blumen gießt oder sauber macht oder aufstuhlt oder sonst was. Sehr, sehr eine schöne kleine Gemeinde in der Gemeinde.
Und da passt der Blaue Bock wunderbar hin. Der Blaue Bock am Sebastiansplatz. Hotel und Restaurant, und die Konstellation gibt es ja ganz selten. Hotelgastronomie ist in Deutschland nicht so populär wie in anderen Ländern. Dass ein exquisites Restaurant, und Sie haben ja auch immer hervorragende kulinarische Kritiken mit Ihrem Restaurant, in einem Hotel ist, ist bei uns gar nicht so üblich.
Ja, das liegt aber sicherlich an unserer Historie, dass wir das Restaurant eben zuerst hatten, und dass das Restaurant geführt worden ist. Bei den anderen klassischen Hotels ist ein Hotelrestaurant natürlich schon auch immer wieder, schwierig. Woran liegt das? Das liegt sicherlich daran, dass ich natürlich auch präsent bin und mich selber und persönlich darum kümmere. In einem Hotelkonzern haben Sie permanent wechselnde Direktoren, haben Sie junge Mitarbeiter, die weiterkommen wollen, die im Konzern weiterkommen wollen. Deswegen werden Sie da nie so eine große Persönlichkeit aufbauen können zu Ihren Gästen. Ist vielleicht in einem Hotel auch gar nicht nötig, weil die Gäste ja auch immer nur für einzelne Tage oder für einen Zeitraum in einem Hotel wohnen und dann wieder weiterziehen. Die leben ja nicht dort. Aber wir haben natürlich, oder ich habe durch das Restaurant Blauer Bock, das zuerst da war, haben wir natürlich die München erreicht. Wir haben die Münchner Gourmets erreicht. Viele kannten mich natürlich aus meiner Dallmayr-Zeit noch. Und wir haben auch viele neue Gäste dazu gewinnen können im Laufe der Jahre. Und dann ist ja das Hotel dazugekommen. Ich tue mir zum Beispiel schwer, weil wir natürlich ein sehr modernes und schickes Restaurant nach der letzten Renovierung sind, dass der Fremde, der bei mir im Hotel übernachtet, der möchte zwar bayerische Küche, aber er will auch das bayerische Interieur. Also ich kann meinen Hotelgast nicht zu mir ins Restaurant zwingen, weil er möchte einfach klassische bayerische Restaurants mit Holzvertäfelung, bayerische Küche und solche Dinge. Aber das ist ja nicht so schlimm. Dafür kommen die Gäste dann zum Absacker wieder zurück. Aber sie frühstücken ja auch bei uns.
Welche Art Küche haben Sie im Restaurant?
Also meine Küche ist sicherlich durch meine Mitarbeiter, durch meine zwei Küchenchefs, die ich schon viele, viele lange Jahre bei mir in der Brigade habe, französisch und mediterran geprägt. Und so haben wir auch immer wieder jeden Monat, gerade in unserem Jubiläumsjahr, 20 Jahre Kulinarik im Blauen Bock, haben wir jeden Monat irgendwo ein Thema. Letzten Monat waren wir sehr italienisch orientiert. Und seit gestern haben wir ein bisschen französische Dinge, von einem schönen Zwiebelkuchen, einem elsässischen, angefangen über einen Nizza-Salat. Und da lassen wir uns einfach immer wieder ein paar neue Dinge oder beziehungsweise Kreationen einfallen. Oder wir lassen traditionell Gerichte wiederbeleben, wie vorhin den Toast Hawaii oder das Königin-Pastetchen angesprochen. Und insofern gibt es immer wieder eine schöne Vielzahl und eine Möglichkeit für unsere Gäste, dass sie eben immer wieder was Neues, was Interessantes bei uns probieren dürfen. Wobei natürlich unsere Klassiker auch immer gerne gegessen werden. Ich denke da an meinen Caesar Salad, den wir in einem halben Parmesanleib zubereiten, 36 Monate gereift aus einer ganz kleinen Käserei. Und eben klassische Gerichte wie früher das Chateaubriand am Tisch flambiert für zwei Personen, die Desserts am Tisch, Crêpe Suzette. Durch die italienische Woche haben wir ein Tiramisu am Tisch zubereitet, kreiert, wo der Gast mal sieht, wie sowas am Tisch dann zubereitet sein kann und nicht schon aufgeweicht aus dem Kühlschrank abgestochen wird, sondern vor seinen Augen auch präsentiert und angerichtet wird. Ja, so lassen wir uns eben immer wieder Dinge einfallen.
Da strahlen Sie richtig, da kommt der Genussmensch aber durch. Und man hört es Gott sei Dank nicht so, wir haben jetzt gerade beide einen knurrenden Magen. Die Mikrofone sind Gott sei Dank nicht auf Magenhöhe.
Ja, die Mittagszeit kommt.
Aber das ist eine kreative Küche, die Sie anbieten, und eine edle Küche. Wenn Wolfram Siebeck noch Gastrokritiker wäre, den Sie auch in den 80er Jahren gern gelesen haben, dann wäre er gerne bei Ihnen undercover zu Gast. Also es gibt dann schon immer die Gastrokritiker, die unerkannt dann in die edlen Restaurants kommen. immer noch.
Also zu Wolfgang Siebeck muss ich wirklich sagen, vor dem hätte ich heute noch Angst. Aber er hat mich aufgrund seiner langen Zeit, die er in Paris verbracht hat, natürlich Paris näher gebracht. Weil ich habe wirklich das Paris nach Siebeck mir selbst erkundet. Und ich habe heute noch einen ganz einen lieben Freund, den David Ratgeber, der lange für Alain Ducasse gearbeitet hat. Der hat ein Bistro übernommen im Montparnasse-Viertel, das Wolfram Siebeck schon damals das Wohnzimmer der Bankiers beschrieben hatte. Und das L'Assiette, das hat damals Loulou Rousseau zu der Zeit von Wolfgang Siebeck geführt. Und mein Freund David Ratgeber hat dieses Restaurant übernommen vor 15 Jahren.
Da ist auch ein Foto, glaube ich.
Ja, ist auch ein Foto drin, genau. Und dort gab es damals die beste Taube und die beste Seezunge der Stadt in Paris. Und da haben die Herren Bankiers ihr halbes Fläschchen Mouton Rothschild mittags zur Taube gegessen oder eine Flasche Champagner mit der Freundin zur Seezunge.
Als Wolfram Siebeck seine berühmten Kolumnen und Kritiken geschrieben hat in der Zeitschrift Die Zeit, auch Bücher darüber geschrieben hat, da war er ja auch gefürchtet, wobei man selbst als derzeit war er Student und hat es gern gelesen. Ich hatte ja von dieser Art Küche keine Ahnung, aber man hat viel durch ihn gelernt, was gut sein könnte und was nicht gut sein könnte. Aber er war gefürchtet.
Er war auf alle Fälle gefürchtet. Aber er war natürlich nie ungerecht. Also auch wenn man eine Watschen von ihm bekommen hat, dann hat man genau gewusst, warum. Aber letztendlich bringt einen das ja auch weiter. Ja? Kritik ist wichtig. Ja? Manchmal fällt man natürlich in seinen eigenen vier Wänden in einen Trott und man erkennt die ein oder anderen Dinge nicht mehr. Und dann ist es eigentlich immer ganz gut, oder ich bin also da auch nie böse drüber, wenn man auch mal eine herbe Kritik, einen bösen Leserbrief oder eine schlechte Bewertung oder eine schlechte Rezension bekommt. Ich reagiere immer gerne drauf, ich gestehe Fehler ein, aber ich bin aber auch sehr, sehr konsequent bei unberechtigten Dingen.
Aber gibt es doch diese Gastrokritiker?
Also sagen wir mal, die Gastrokritiker gibt es weniger, aber es gibt auf alle Fälle die Testesser, die eben für die eingeschworenen Magazine bzw. Verlage zuständig sind, angefangen von Guide Michelin und eben diesen Dingen. Wir haben uns aber schon immer aufs Credo geschrieben, dass wir keine Sterneküche
anstreben.
Wir wollen also eine Frische haben, wir wollen tolle Qualität haben, aber wir wollen natürlich jetzt auch, sagen wir mal, schöne Portionen haben, wo man dann auch der dritten oder vierten Bissen noch genießen kann. Das ist etwas, was bei mir jetzt durch meine Reife langsam auch so kommt. Ich habe Sterneküche früher sicherlich auch ab und zu gerne gehabt, aber die Entwicklung ist für mich persönlich einfach sehr, sehr schade, weil die junge Generation an Sterneköchen, die es heute gibt, die sind natürlich enorm kreativ und die Sachen, die schmecken auch richtig gut. Aber ich bin jemand, der will immer noch mindestens einen zweiten oder einen dritten Bissen, wenn mir was besonders gut schmeckt. Und das ist halt schade, weil das kann eine solche Küche nicht umsetzen, weil die würde natürlich ihren ganzen Ablauf und für die anderen Gäste unmöglich werden. Deswegen bin ich da jetzt nicht mehr ganz so affin. Aber ich finde es toll, dass es ja zum Beispiel auch Sterne-Restaurants gibt, die jetzt eine zweite Konzeption haben und ein klassisches à la carte Restaurant wieder beleben, dass man beides möglich hat. Und gut, aber da wird der Konsument und der Gast wird sicherlich in der Zukunft das auch irgendwo zeigen bzw. uns merken lassen, ob wir auf dem richtigen Weg sind, ob das der Zeitgeist gerade ist. Wir werden sehen.
Also im blauen Bock wird man aber satt.
Bei uns wird man grundsätzlich satt und wer das nicht wird, der kriegt auch immer gerne einen Nachschlag.
Der blaue Bock, bei mir zu Gast Stefan Grosse, Genussmensch, der aber nur Wasser trinkt hier. Was essen Sie denn gern?
Also ich bin ein sehr saisonal, das ist auch eine Entwicklung im Laufe meines Lebens gewesen. Also grundsätzlich esse ich alles. Also ich habe keinerlei
Befindlichkeiten. Und Unverträglichkeiten ist ganz wichtig, da kann man nichts dafür.
Das ist ja mal ganz wichtig, das ist eigentlich ein großes Geschenk, dass man wirklich alles essen kann und auch alles verträgt. Aber ich habe überhaupt keine Präferenzen, was mir natürlich jetzt durch mein Arbeitsleben widerfährt, ist natürlich, dass ich mich gerne saisonal ernähre und wirklich eben einfach die Spargelzeit genieße, auch wenn es meiner Gesundheit nicht so gut tut. Da muss ich dann immer extra Tabletten dafür nehmen, um den Purinhaushalt in meinem Blut zu senken. Ich esse natürlich wahnsinnig gerne jetzt die Schwammerl. Wir hatten ja ein tolles Schwammerljahr bis jetzt. Also durch den Regen, durch dieses wechselhafte Wetter haben wir wunderschöne Pfifferlinge gehabt. Also in allen Variationen. Steinpilze gehen ganz langsam los und so freue ich mich dann jetzt auf den Herbst, dann auf die Austern, wenn sie nicht mehr milchig sind, weil es gibt ja Liebhaber von Austern, die mögen die schwangere Auster, das findet halt immer im warmen Wasser, also im Sommer statt, aber Austern ist natürlich etwas, was mich mein ganzes Leben begleitet hat und auf was ich nie missen möchte.
Zwar nicht regional, aber köstlich, wenn man es mag.
Ja, gut.
Was ist nun mal die schwangere Auster? Ich habe es schon fünfmal also erklärt bekommen, aber Austern, hieß auch mal Kongresssaal im die schwangere Auster.
Nein, die Austern sind halt einfach in der warmen Jahreszeit, also im Frühling und im Sommer, ist das Meerwasser ja grundsätzlich wärmer und dadurch fangen die an eben zu laichen, beziehungsweise sie fangen an milchig zu werden, um eben sich fortzupflanzen, beziehungsweise um die Milch abzugeben, um diese ganzen Dinge. Aber das ist ein unangenehmes Erlebnis. Also das ist aber eine Aversion von mir. Ich mag halt lieber die Auster in der kalten Jahreszeit, wenn es aus dem kalten Wasser kommt und wenn es richtig schön vollfleischig ist.
Jetzt muss man dazu sagen, wir haben ja vorhin schon über Dekadenz gesprochen, da haben Austern dazugehört, in Frankreich ist das ein ganz normales Gericht, wie man bei uns ein paar Würstel isst.
Ja, aber von den Küsten angefangen bis in die Stadt, also es gibt ja fast überall die Etagiers und die Aufbauten vor den Restaurants, wo man eben überall das sieht, dass es Austern gibt. Und es ist jetzt auch nichts Dekadentes, was den Preis angeht. Natürlich gibt es heute auch Qualitätsmerkmale, die natürlich ins Unerschwingliche zum Teil gehen. Aber eine gute, schöne Auster, die ist eigentlich für jedermann erschwinglich. Also das ist ein ganz normales Essen wie ein Schweinsbraten mit einem Knödel für den Bayern, für die Franzosen.
Also Sie mögen selber gern Regionales, aber auch diese Köstlichkeiten, die Sie auf Ihren vielen Reisen erlebt haben. Wo schwingen Sie denn noch, Stefan Grosse, den Kochlöffel im Restaurant selber auch noch?
Ja, meistens am Tisch. Wenn die Crêpes Suzette oder sonstige Dinge gemacht werden. Ansonsten habe ich leider während Corona habe ich noch gerne viel am Herd gestanden und habe eben gekocht, weil irgendwo würde einem ja sonst die Decke auf den Kopf fallen. Aber leider ist die Arbeitswelt hat sich auch ja so entwickelt, dass wir enorm viel Hintergrundarbeit haben am Schreibtisch und diesen ganzen Dingen. Ich bedauere eigentlich, dass ich nicht mehr so viel Zeit habe in meinem täglichen Ablauf, am Gast zu sein und für den Gast da zu sein, weil die ganze Administration im Hintergrund und die Bürokratie einen wirklich auf Trab hält und deswegen ist das eigene Kochen doch eher relativ seltener geworden. Wobei ich habe mich jetzt ab und zu mal erwischt, weil ich ja meiner Tochter auch gerne unter die Arme greife. Da musste ich ja schon, oder ich habe schon mal ein bisschen viel Spargel geschält am Tegernsee oder habe mal aus 5 Kilo Mehl ein bisschen an Spätzlesteig geschabt, aber keine Routinen mehr.
Als Schwabe, Sie schaben oder Sie reiben?
Das kommt immer darauf an, wofür die Spätzle nachher gebraucht werden. Manchmal werden sie gerieben für die Kässpatzen. Aber das ist vielleicht auch noch ganz, ganz interessant. Als Entremetier in meiner Kochausbildung durften wir erst zum Frühstücken gehen, wenn wir den Spätzlesteig fertig hatten. Und damals gab es keine Maschinen, gar nichts. Wir mussten 2 Kartons Eier mit der Hand aufschlagen, 720 Eier jeden Morgen und einen Spätzlesteig davon machen. Und wer um 8:30 nicht fertig war, der durfte nicht mit zum Frühstück.
Das macht aber Oberarme. Aber Spätzle sind schon was Feines. Mögen Sie Knöpfle lieber? Oder?
Ich mag eigentlich die Handgeschabten lieber. Schön angeschwenkt und dann noch ein paar Semmelbrösel drüber, Butterbrösel. Schöne Beilage, nimmt alles gut auf. Die ganzen Rahmsoßen, sei es von Wild oder von allen anderen Dingen, ist schon eine feine Beilage.
Essen ist schon was Feines.
Ja, auf alle Fälle.
Stefan Grosse, fürs Verlangen ist noch niemand bestraft worden. Fürs Verlangen ist noch niemand bestraft worden. Ein Memoir, ein paar Anekdoten aus Ihrer bunten Zeit in der Gastronomie, in der Hotellerie, aufgeschrieben von Matthias Kessler und erschienen im Eigenverlag.
Im eigenen Verlag, jawohl.
Kann man bei Ihnen im Blauen Bock oder sonst irgendwie bestellen?
Kann man alles im Blauen Bock direkt bestellen und nur dort.
Das ist wunderbar. Der Blaue Bock, eines der ältesten Hotels in München. In diesem Jahr feiern Sie wie viel das Jubiläum? 110. Jubiläum und 20. Jubiläum, dass Sie den Blauen Bock übernommen haben. Dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg, gutes Gelingen und bedanke mich für den kulinarischen Ratsch, wo wir uns beiden jetzt so viel Hunger auf ein Mittagessen gemacht haben, dass es eine wahre Freude ist. Danke, dass Sie da waren, Stefan Grosse.
Herzlichen Dank auch nochmal für die Einladung. Dankeschön.